Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Hi Sarah.
Hallöchen, Popöchen. Schön, dass ihr da seid.
Das ist irgendwie gerade identischer Intro zu letzter Woche mit Hallihallöchen und Popöchen. Schön.
Dann wisst ihr, wo ihr seid. Ihr seid bei Stachel und Herz, euer Lieblingspodcast mit Thea und Sarah. Mhm. Steht in unserer Insta-Bio.
Ja, ist auch so.
Ist ja auch so. Ja, warum nicht das Kind beim Namen nennen hier? Schön, dass ihr da seid. Ach, ist das schön. Uns gibt's jetzt wöchentlich. Ihr habt uns erst vor 7 Tagen gehört und jetzt schon wieder. Mhm. Was ist das schön? So ist es jetzt immer.
Und ihr folgt ja hoffentlich auch alle unserem Instagram-Kanal, weil nach kürzester Zeit haben wir jetzt schon die 500 geknackt. Das freut uns sehr.
Yes. Ja, ja, ja. Also unser Ziel ist eigentlich, nächste 4 Wochen 1000 knacken. So, da müsst ihr natürlich mitmachen. Mhm. Ansonsten...
Genau, erstellt Fake-Profile und folgt mehrfach. Nein.
Ah ja, schön. Ach, das ist so toll, weil wir haben jetzt zuerst Angst gehabt, dass wir vielleicht gar nicht so viele Themen finden für jede Woche und jetzt finden wir mehr Themen und jetzt finden wir auch noch eure Themen mit der Stachelpost.
Yes.
Fantastisch ist das angekommen.
Ja.
Ach, das ist so schön.
Einiges zusammengekommen. Obwohl, wenn es nach dir ginge, könnten die Fragen auch noch ein bisschen spicier sein, oder? Kann das sein?
Ja, ich habe mir das auch so ein bisschen wie Dr. Sommer vorgestellt, früher in der Bravo. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Bravo ist mir ein Begriff,
ja. Ist dem Begriff, ja. Also, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, sicherlich, ne? Also, jedenfalls, ja, haut ruhig alles raus. Wir können ja auch anonymisieren. Also, ich habe auch mal so ein bisschen mit KI überlegt, was da alles so bei rauskommen könnte. Und da kam dann sehr interessant, wir waren am Wochenende nämlich zusammen weg, Thea und ich. Wir waren auf der Phoenix-Gesamttagung. So, das können wir jetzt auch mal immer so erzählen, was wir so gemacht haben, ne? Und weil das ist auch
also wir verbringen nicht jedes Wochenende zusammen, aber hin und wieder dann schon.
Und auch ganz gerne.
Ja,
so, dass
total,
wir dann
total
sehr spät schlafen gegangen sind und dann nachts noch solche Dinge machen, die ich gleich erzähle. Aber zuerst muss ich kurz erzählen, dass ich glaube, manchmal deute ich dann so Sachen an, wo ich am Wochenende war auf Instagram. Ich habe jetzt, glaube ich, nur so ein, in meiner Story habe ich so einen Käfer im Wald fotografiert.
Ja.
Es spiegelt jetzt nicht das ganze Wochenende wieder, der Käfer im Wald, aber ich werfe so Häppchen hin. Und hier bei Stachel und Herz bekommt ihr dann die Hintergrundinfo, die ihr vielleicht wissen wollt, ne?
Die ganzen
haben die
Geheimnisse
gemacht. Die ganzen Geheimnisse, das erzählen wir jetzt hier. Also wir waren bei der Phoenix Gesamttagung. Phoenix, ein Verein, der seit über 30 Jahren Antirassismus Empowerment Trainings macht, wo wir auch die Ausbildung zu TrainerInnen gemacht haben oder haben. Und Austin Peter Brandt, Gründer des Vereins, war schon öfter bei uns im Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf diesem Wochenende waren wir dann nachts und nachts wird es ja immer noch mal lustiger, wenn man dann so lange zusammensitzt mit lustigen Leuten und so. Und als es so lustig war, habe ich so ein bisschen mit KI mal überlegt, was könnten denn auch so Geschichten sein?
Was wären so typische Fragen?
Bei der Stachelpost, wo wir das Gefühl haben, wir teasern sie rein und ihr denkt schon, scheiße geil! Jede Woche will ich Stachelpost hören von den beiden.
Ja, aber man muss dazu sagen, die Fragen, die jetzt schon reingekommen sind, sind auch echt super. Also wir können die alle gar nicht behandeln, weil die zum Teil auch echt so komplex auch sind in den Themen. Also ganz toll, was da schon zusammengekommen ist. Könnten ganze Podcasts damit füllen. Und deswegen heute nur eine kleine Auswahl.
Ja, aber ich möchte doch noch einmal kurz so in KI, wie ich mir das eigentlich so vorgestellt habe. Darf ich das einmal, darf ich doch hier kurz, oder?
Hör mal.
Du guckst so entsetzt.
Nein, ich also, denke, ja.
Da kamen zum Beispiel so Sachen bei raus wie die heimliche Beziehung. Also KI hat mir auch Überschriften dazu gegeben, ja, die heimliche Beziehung. Und dann könntet ihr zum Beispiel schreiben wie, ich arbeite ehrenamtlich in einer Gemeinde und habe zufällig mitbekommen, dass der verheiratete Pfarrer seit Monaten eine Affäre mit einer Frau aus dem Kirchenvorstand hat. Beide treten öffentlich extrem moralisch auf, beraten andere Paare seelsorgerlich und reden ständig von Vertrauen und Verbindlichkeit. Ich weiß es sicher. Die betrogene Ehefrau weiß es offenbar nicht. Sage ich etwas und wenn ja, wem oder zerstöre ich damit womöglich mehr, als ich rette?
Ah, skandalös.
So, das ist jetzt das, was KI vorgeschlagen hat. Oder dann noch die rassistische Oma mit dem Spendenkonto. Die nächste Überschrift.
Stimmt, da haben wir auch drüber gesprochen.
Ja, da haben wir auch über diesen moralischen, das war auch sehr interessant, weil da haben wir dann mit Leuten aus dem Phoenix-Kontext auch darüber geredet. Dann erzähle ich sie jetzt auch kurz, die Story mit der rassistischen Oma mit dem Spendenkonto.
Ja, das war echt ein Thema.
Ah, die war gut. Okay, also eine ältere Frau aus der Gemeinde organisiert seit Jahren Kleiderspenden für Geflüchtete, kocht, sammelt Geld, macht Fahrdienste und ist für viele ein Engel. Gleichzeitig hat sie mir unter 4 Augen erzählt, dass sie Angst vor Muslimen hat und in Anführungsstrichen diesen Männern nicht traut. Wenn ich das öffentlich anspreche, beschädige ich vielleicht eine Person, die real viel Gutes tut. Wenn ich es nicht anspreche, lasse ich antimuslimischen Rassismus stehen. Was wiegt schwerer?
Da haben wir richtig lange drüber diskutiert.
Ja, das war sehr kontrovers. Aber die Antwort bekommt ihr jetzt nicht, weil das ist ja nur so eine KI-Aussage.
Das ist ja nur
aber
hypothetisch.
Jetzt wisst ihr, in welche Richtung es so gehen könnte alles. Ja,
also, ja, also genau. Mhm. Ihr braucht euch nicht zurückhalten. Stellt uns die Fragen so, wie sie euch kommen.
Okay. Und die erste Stachelpost, die so ein bisschen Stachelpost war, die haben
die
wir
reingekommen ist, ja.
Die haben wir jetzt mal direkt schon im Stachel verwertet und nicht in der Stachelpost. Stachelpost kommt später noch, jetzt kommt erstmal Stachel. Ja. Mhm. Oder wollten wir zuerst noch über Sri Lanka reden?
Das können wir natürlich machen.
Ja, okay. Also wir sind ja jetzt wöchentlich, jetzt schnattern wir so uns, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Sri Lanka, Thea, was fällt dir dazu ein?
Ja, die VEM, die Organisation, für die wir arbeiten, organisiert ein Training zum Thema Mediation und Peacebuilding. Wenn ihr in eurer Arbeit damit zu tun habt, egal was euer Kontext ist, die meisten Teilnehmenden, die bisher angemeldet sind, sind im kirchlichen Kontext, aber es ist auch offen für andere, die damit zu tun haben. Findet im Oktober, 1. bis 11. Oktober in Sri Lanka statt. Und wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt, kontaktiert uns gerne entweder bei Instagram oder schreibt eine Mail advocacy@vemission.org. Steht auch alles in den Shownotes. Könnte ganz interessant sein.
Ja, also wir sind auf jeden Fall dabei in Sri Lanka.
Ja.
Und ihr könntet es auch sein. Meldet euch. Jetzt kommen wir aber zum Stachel.
Der Stachel der Woche.
Also, ich habe das ja auch bei mir gerepostet auf meinem Account mit der Stachelpost und so. Und da schrieb mich eine Person an, die mir auch öfter mal schreibt. Und die hat mir nochmal geschrieben, also vielleicht kurz zu der Person. Ich darf das auch erzählen, anonymisiert. Die Person hat freikirchliche Erfahrungen gemacht, die hat sie aber hinter sich gelassen, also Manipulation, Kontrolle, viele schlimme Erfahrungen gemacht, die auch wirklich tief im Körper sitzen. Und sie ist dann auch aus der Landeskirche ausgetreten, also sie war in einer Freikirche, war aber auch landeskirchliches Mitglied und hat dann in letzter Zeit sehr wahrgenommen, dass viele in der Landeskirche dann auch, also es ist die Baden-Württembergische Landeskirche, ich glaube, das durfte ich so nennen, und dass sie halt viel halt auch mit Menschen aus dem freikirchlichen Spektrum halt kooperieren, viel zusammen machen, also die Real-Life-Guys und so Leute um die herum, aber auch eben Johannes Hartl, zu dem wir auch später noch zu sprechen kommen, der sich zu Vatertag zu Wort gemeldet hat für die Männer. Da kommen wir aber gleich noch drauf, das ist mir ein Thema, was ich heute mitbringe. Mhm. Und da passte das hier ganz gut als Stachel, so als kleine Vorrede, sehr, sehr gut. Also jedenfalls sind es Menschen aus dem freikirchlichen Kontext, die da immer mehr auch mit der Landeskirche kooperieren, und für diese Followerin ist das an vielen Punkten auch schon auch retraumatisierend. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das genau mit diesen Personen zusammenhängt, die ich jetzt gerade genannt habe, aber es ist halt so ein Retrauma aus freikirchlichen Erfahrungen, die halt einfach sehr, sehr schmerzhaft waren. Und jetzt ist es so, dass ja die EKD auch 2028 ein neues evangelisches Gesangbuch rausbringt. Mhm. Und da gibt es jetzt auf der Seite der EKD den Link, den stellen wir in die Shownotes auch rein. Da gibt es die vorläufige Liederliste. Also da war jetzt bis März, wurden viele Lieder gesammelt dafür, und die vorläufig jetzt da drin sind, die kann man sich da anschauen. Und dann kann man auch, da steht dann auch eine E-Mail-Adresse, und da kann man auch Feedback geben dazu, warum vielleicht manche Lieder einem fehlen, aber warum manche Lieder vielleicht auch problematisch sind. Und diese Followerin, die hat eine E-Mail dahin geschrieben und schreibt auch zu mehreren Sachen, auch ihrer Landeskirche. Das finde ich ganz bezeichnend auch, weil sie sich ja auch immer wieder so mit ihren traumatischen Erlebnissen auseinandersetzt und gleichzeitig aber auch die Energie trotzdem noch aufbringt, sich bei der Kirche zu melden. Obwohl sie jetzt auch ausgetreten ist aus der Kirche. Und daran merkt man ja auch, Kirche ist ihr jetzt auch nicht egal. Sie will trotzdem irgendwie dazu beitragen, dass da Veränderung noch möglich ist. Und deswegen hat sie auch auf diese Liederliste reagiert. Die Idee dieser Liederliste ist jetzt auch, beziehungsweise des neuen Gesangbuchs ist, dass natürlich auch, weil da stehen jetzt vielleicht dann nicht mehr Lieder drin, die im Durchschnitt alle so 150 Jahre alt sind, sondern es soll auch neues Lied gut da reinkommen. So unter anderem eben auch Lobpreislieder, die zum Teil ja eben auch aus diesem charismatisch-freikirchlichen Kontext reinkommen. Das sind die Lieder, die du alle nicht so geil findest, weil du ja mehr so Anglican Church bist. Also du fühlst das wahrscheinlich schon noch sehr, diese Lieder, die auch nichts mit dir so machen.
Ja, aber ich kann verstehen, warum das wichtig ist, auch neues Lied gut reinzubringen und auch, dass diese Lieder, dass das auch viel mit Leuten macht und dass es total hilfreich ist, auch für viele Leute ihre Spiritualität zu leben.
Genau, jedenfalls sind da eben auch Lieder drin, die eben dann erstmal auch genauso wie du sagst, für mehr Öffnung, für mehr Vielfalt, ja, jüngere Menschen ansprechen und so weiter. Aber was ja gleichzeitig auch passiert ist, wessen Theologie kauft man damit auch ein, wessen Menschenbild wird dann vielleicht auch gesungen. Und das ist eben auch nicht nur jetzt so eine Geschmacksfrage, sondern auch eine Machtfrage. Ja? Mhm. Also da sind auch Lieder bei, ja, wo ich mich auch frage, muss man jetzt Lieder von der Outbreak Band so da haben und Mia Friesen ja schon auch sehr problematische Dinge gepostet hat in den letzten Jahren, wo ich mich auch fragen würde, weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch so singen möchte. Was ist denn da von der Kirche aus auch, also was vermitteln wir eigentlich als Kirche, welche Kirche wollen wir sein, wenn wir ständig von Safer Spaces reden und dann von solchen Menschen eben dann auch die Lieder singen und damit gleichzeitig auch, selbst wenn das jetzt in den Liedern jetzt vielleicht nicht so vorkommt, aber auch ein sehr rechtes Gedankengut der LiedschreiberInnen dann auch ja auch den Raum erfüllt auf so einer Ebene. Also kann ich eigentlich, es ist letztendlich die Frage, kann ich Werk und Autor eigentlich da auch trennen?
So. Da hatten wir ja auch zusammen überlegt auf Mikrofon, als wir letztens über Michael Jackson gesprochen haben.
Genau.
Haben wir dann in der Folge keine Zeit zu gehabt, aber es ist ja genau diese Frage. Und es ist halt eben schon echt komplex, weil es gibt keine Ja-Nein-Antwort, weil es gibt auch wirklich, also wenn man jetzt auch das aktuelle Gesangbuch nimmt oder überhaupt einfach Musik oder Kunst, die gesellschaftlich eine hohe Bedeutung hat, kann man alle möglichen KünstlerInnen, KomponistInnen beleuchten und gucken, okay, was haben die geglaubt, was war denen wichtig, wofür standen die oder wofür stehen die und kann man das so trennen?
Genau, das ist ja auch eine Sache bei dem Lied Laudato Si zum Beispiel.
Ja.
Kann ich sagen, das ist ein Lied, was ich total viel in meiner Kindheit gesungen habe, was ich total schön fand. Und
alle 95 Strophen.
Genau. Und das ist aber ja, da ist dann ja irgendwann bei rausgekommen, dass der Komponist, der Text, ich glaube, der den Text geschrieben hat. Wie nennt man den denn jetzt?
Das ist so geil. Der Komponist macht die Musik und der
Textschreiber.
Also im Englischen würde ich sagen Lyricist, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Der Lyriker, nee.
Der Lyriker?
Nein. Der, ach, wie sagt man
im Englischen sagt man Lyricist.
Kinderliederschreiber.
Der Autor?
Alle Leute, die jetzt hören, die rufen das Wort und sag das.
In der Oper wäre es ja der Librettist.
Libretto. Hatten Tia und ich irgendwann mal so eine kleine, ich wusste nicht, was ein Libretto ist und jetzt weiß ich es, aber ich finde, es klingt
Liedermacher. Libretto.
Der Liedermacher.
Songwriter.
Der Singer-Songwriter. So, also der Singer-Songwriter.
Aber für mich ist das sowohl Text als auch Musik. Manchmal hast du ja Texte, die Textschreiber das nicht vertont haben.
Ja, also Judy Bailey macht zum Beispiel beides. Ja. Ne? So, also ein Hoch auf
sie
unsere
Liedermacherin.
Auf unsere Lieblingssinger-Songwriterin. So, also, was ich sagen wollte.
Ja.
Der Liederschreiber, Textschreiber.
Der Textschreiber für die Lieder.
Mein Gott, der Laudato Si gemacht hat, hat halt eben, ist Täter sexualisierter Gewalt. Und deswegen singen wir dieses Lied nicht mehr. So, also sollte man auch nicht mehr singen, weil das ist ein Kinderlied. Das ist irgendwie auch so bäh, so doppelt bäh. Und auch wenn mich das traurig macht, es macht mich nicht traurig, dass ich das nicht mehr, also mein Gott, jetzt rede ich mir im Kopf und krank. Es macht Sinn, solche Lieder dann nicht mehr zu singen. Und gleichzeitig haben wir aber in der evangelischen Kirche ja auch so eine Trennung von Tat und Person ist ja auch in unserem protestantischen Glauben drin. Ne? Also Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde, sowas, ne?
Ja.
Das impliziert ja im Prinzip auch, naja, man liebt dich ja und trotzdem kann man das Liedchen jetzt noch singen, und weil das, was du getan hast, hat ja nichts mit dem Text zu tun. Also diese Logik dahinter, die kann man schon aus unserem Glauben auch so ableiten, das tun Menschen auch. Natalie Edith hat dazu viel bessere Worte gefunden in vielen Texten. Aber es ist halt gleichzeitig problematisch, weil diese Followerin dann nämlich in ihrer E-Mail geschrieben hat, und da wurde es mir sehr, sehr, sehr klar vor Augen geführt, wie sie das geschrieben hat, an die Kirche dann auch, an die EKD. Grüße gehen raus an die, die die E-Mails gekriegt haben in der EKD. Die hat halt geschrieben, wenn sie jetzt in die Kirche geht, in den Gottesdienst, dann setzt sie sich auch nah an den Ausgang, weil wenn nämlich jetzt ein Lied auch gesungen wird, damit sie schnell die Kirche verlassen kann, weil das einfach retraumatisierend ist. Mhm. Also wenn jetzt Betroffene sexualisierter Gewalt plötzlich Laudato Si hören, dann ist Kirche auch kein safer Space mehr, sondern ein Ort der Retraumatisierung. Mhm. Und genauso kann das sein mit Menschen, die halt in krass manipulativen evangelikalen Kreisen unterwegs waren und mit Liedern von Menschen, die jetzt im neuen Gesangbuch da auftreten sollen, da auch auf einer Ebene wieder retraumatisiert werden und fluchtartig, verständlicherweise, die Kirche verlassen müssen, dann frage ich mich auch an allen Orten, wo ich irgendwie sitze und über Safer Spaces rede, was für ein Safer Space sind wir, wenn wir da nicht auf so 3, 4, 5, 6 Lieder einfach verzichten können. Meine Güte, da sind 500 Lieder oder so drin. Dann schmeiß die Lieder raus. Also wenn mir nur eine Person sagt, das und das Lied, das ist irgendwie problematisch, weil es ist retraumatisierend, ja, dann lasse ich es sein, weil es gibt noch zig Millionen andere Lieder, die ich da reinpacken kann. Mhm. Also ich verstehe die Debatte darum gar nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, raus damit, raus damit, raus damit. Es gibt dann noch Lieder, die sind nicht rassistisch, die sind nicht von Menschen, die Täter geistlichen oder sexualisierten Missbrauchs waren oder sind. Das sind keine Lieder, die sexistisch sind und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt eine lange Liste. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was bleibt denn dann da überhaupt noch drin? Ey, da sitzen ExpertInnen hinter, die diese Lieder da über Jahre auswählen. Da werden schon noch Lieder übrig bleiben. Da vertraue ich schon noch drauf. Ich habe auch genug Lieder, die ich noch höre und singe. Die werdet ihr finden, vor allem, wenn da so ExpertInnen zusammensitzen. Also da nochmal ein Appell an die EKD. Danke, liebe Followerin, für dieses Beispiel auch, und nehmt euch solche Rückmeldungen zu Herzen, denn wenn Kirche ein Safer Space sein möchte, dann bitte so.
Und ich finde es aber auch echt eine gute Sache, dass das überhaupt möglich ist. Also, dass da jetzt nicht hinter verschlossenen Türen so ein neues Gesangbuch gemacht wird.
Unbedingt.
Sondern, dass das eben so geöffnet wird und dass gesagt wird, hey, ne, ihr, die das dann später benutzt, dieses evangelische Gesangbuch, ihr sollt mitreden können. Mhm. Und ihr sollt auch Feedback dazu geben. Vielleicht, ne, wir sind ein ExpertInnen-Team, aber uns fällt auch vielleicht nicht alles auf und wir wissen auch nicht alles. Und da ist ein solches Feedback natürlich total wertvoll. Ich finde das eine super Sache, dass das möglich ist.
Voll.
Und deswegen finde ich das auch toll, dass Leute das auch wahrnehmen und ihre Erfahrungen und ihre Meinung und ihr Feedback da auch teilen.
Ja, was ist das für ein Geschenk an die Kirche, dass sie so E-Mails bekommt mit solchen Kontexten, dass Menschen da überhaupt noch nicht einfach so sagen, ach, weißt du, Kirche ist mir so scheißegal, ich trete aus und können mich alle mal, sondern daneben Menschen, die befassen sich mit ihrem eigenen Trauma noch, schreiben das nieder, geben konstruktiv Feedback und geben einen Einblick in ihre Perspektive, in ihre Gefühlswelt, in ihre Erfahrung, und da muss man drauf reagieren. Aber das tut die EKD bestimmt. Das tut ihr doch, oder? Das macht ihr doch. Ich meine, ihr seid doch Kirche für die Menschen. Da werdet ihr darauf eingehen. Wir vertrauen euch da. Ihr werdet das ganz, ganz toll, werdet ihr damit umgehen.
Und das ist Partizipation. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Mhm. Aber du hast zuerst ein Thema.
Ja, denn das passt ja jetzt direkt dazu. Denn in diesem Kontext ist eine Person ja eben auch, habe ich gerade schon genannt, die da auch ein Lied geschrieben hat. Und diese Person heißt Johannes Hartl. Und das fand ich ganz interessant, weil du sagtest auch gerade so vorher so, hör, schreibt der auch Lieder?
Ja,
schreibt auch Lieder.
Wer ist das denn überhaupt? Für
also,
die ihn nicht kennen.
Johannes Hartl ist katholischer Theologe und Gründer des Gebetshauses Augsburg. So eine charismatische Erneuerungsbewegung, eine sehr große Reichweite, über 200.000 FollowerInnen auf Instagram. Er positioniert sich als, in Anführungsstrichen, relevanter, spirituell tiefer Christ. Er ist schon auch kein AfD-Typ jetzt, sondern scheinbar gemäßigt. Aber genau das, finde ich, macht das so interessant, weil der ist jetzt, kommt jetzt nicht aus so einer Schmuddelecke, wo man so direkt sagt, so, wow, der irgendwie, es gibt ja auch so Pastoren, oh, wie hieß der denn nochmal? Der ist auch in der Doku vom Monitor über das rechte Christentum. Da sitzt auch so ein Pastor, der da irgendwie das Vaterunser beim AfD-Parteitag betet und so. Mhm. Das ist Johannes Hartl nicht. Aber der ist so Mainstream, weißt du? Ich finde eigentlich auch, der passt ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob der mit Markus Söder auch
also so
enge Buddies sind.
Konservative Ansicht.
Genau. Und halt so ein Mainstream-Christentum mit sehr großem Auditorium, würde ich sagen. Mhm. So, ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gut mit Markus Söder befreundet ist.
Okay.
Oder dass sie so Buddies sind. Dass sie können gut, glaube ich, könnten eigentlich gut zusammen auftreten. So Döner essend irgendwo. Weißt du, so.
Döner?
Ja, Markus Söder, der isst doch eine Zeit lang immer Döner.
Ach so, ich dachte, der isst eher so,
ja, aber das ist ein Foodie.
Weißwurst.
Ja, das mag Markus
ist
ja auch.
Döner, den Markus, nicht ein bisschen...
Markus,
der Markus,
mein Buddy.
Aber ist Döner dem nicht so ein bisschen zu ethnic dann?
Nee, Markus Söder hat auch Döner gegessen.
Ach so, okay.
Er hat sich immer so voll
zu zeigen, wie weltoffen er ist.
Richtig, richtig, ja, genau. Vielleicht kann man auch so einen Weißwurstdöner machen. Naja, so.
Oh, wow. Oh Gott, das habe ich jetzt vor Augen.
So, jedenfalls, dieser Johannes Hartl, der hat zum Vatertag was gepostet.
Hm. Also AKA Christi Himmelfahrt.
Christi fährt zum Vater, deswegen Vatertag.
Ach, deswegen Vatertag. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, warum Vatertag an dem Tag ist.
Ja, weil du da
ist.
Zum Vater fährst, wie Jesus.
Ah.
Ich weiß es nicht.
Ach so, okay. Ich dachte, das wäre tatsächlich die Begründung.
Schade, wenn wir jetzt zu zweit nur im Büro, könnte ich das einfach behaupten, du würdest es glauben, aber wir hören ja ein paar
Leute
zu. Weil
Muttertag ist ja an einem bestimmten Datum. Und, nee, ist auch immer ein Sonntag, ne?
Ist immer ein Sonntag, ja.
Aber
immer der zweite Sonntag, glaube ich.
Zweite Sonntag im Mai.
Der wurde aber Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet.
Und Vatertag?
Von einer Mutter. Von dem Vater. Von Gott. Der ist ja Vater.
Ja, aber
Scherz, Leute, Scherz. Ja. Gott ist kein Mann, Gott ist kein Vater. Also so. Also ich weiß es nicht. Ihr werdet es wissen. Schreibt uns das doch auf unseren Instagram-Account. Wir nehmen das auf. Wir nehmen auch gerne Sprachnachrichten. Die blenden wir dann ein. Wenn ihr schon immer mal zu Stachel und Herz kommen wollt, dann
wir könnten es jetzt auch einfach googeln, ne? Warum Vatertag an Christi Himmelfahrt ist. Aber ihr könnt uns das ja auch sagen.
Ja, wir wollen das ja von euch wissen.
Wir freuen uns auf eure Briefe.
Es gibt bei Instagram so Leute, die teilen so ihre Problemchen und sagen dann, ich möchte aber keine... ich möchte keine Ratschläge. Ich bin ja überhaupt nicht so, ne? Ich möchte immer Ratschläge.
Ja.
Ich kann das schon verstehen, weil wenn Leute
dann... Ob ich sie dann auch annehme oder
das
nicht,
ist egal,
so eine Sache.
Ich liebe eure Ratschläge. Mhm. Schickt mir eure Ratschläge. Wir haben irgendwann mal hier von dem Affen am Schleifstein geredet, ne?
Ja.
Da sprach mich jemand an beim Kirchentagpräsidium und sprach mich jemand an. Hanno, Grüße gehen raus. Du wolltest nochmal was schicken. Und Hanno hat mir dann erklärt, warum der Affe auf dem Schleifstein und so. Das möchte ich jetzt auch Hanno überlassen. Schreib's uns, du kommst in den Podcast. So, also, jedenfalls, wir lieben eure
Johannes
Ratschläge. Schickt uns eure Ratschläge zurück zu Hannes Hartl. Johannes Hartl.
Ach so, habe ich Hannes gesagt? Entschuldigung, ich wollte ja den jetzt nicht jetzt so einen Nickname, so wir sind nicht per Du oder so.
Ey, Joe. Ey, also,
JJ.
Joe an Vatertag. Ja? Der hat so einen Karussellpost, 11 Slides, die Schlagzeilen hat er da gesammelt, so von Männern. Also, es ging nämlich darum, er hat Schlagzeilen gesammelt aus Spiegel und was weiß ich, was alles, in denen Männer als Problem benannt wurden. Da waren dann auch Fotos dabei von Luisa Neubauer, von Angela Merkel, konkrete Frauen, die dann als Beweis für Männerhass galten. Mhm. Ja, also sein Ding war in diesem Post war, heute ist Vatertag und ich möchte jetzt mal darüber reden, dass Männer nicht das Problem sind, aber er war so ein bisschen eine Täter-Opfer-Umkehr, so ein bisschen, der hat das dann auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit benannt. Ich muss fast lachen, wenn ich das... So absurd eigentlich, was hat funktioniert, hatte 20.000 Likes. Also er hat... Also sein Kernargument war, stell dir vor, da stünde immer Frauen. Du würdest das dann Sexismus nennen. Aber in den ganzen Schlagzeilen steht, Männer ist das Problem. Das ist doch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also er nimmt da einen Begriff aus der Diskriminierungsforschung, der hier einfach komplett falsch angewendet wird.
So. Und nutzt dafür als Quelle dann Zitate, die das Patriarchat kritisieren und sagt, genau. Damit
Männer sind
aber
das Problem,
Männer
das
also als Problem identifizieren.
Ja, ich denke auch gerade nochmal nach Colleen Fernandes und so, ne, solche Sachen. Und dann dreht er diese um und sagt, guck mal, wie schlecht es uns Männern geht. Wir armen Schweine, wir werden hier immer nur der Täter bezichtigt und das ist eigentlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Da werden alle Männer in eine Schublade geworfen.
Niemand hat uns lieb und der Mann oder der Bär und ihr nehmt den Bär, ihr seid so böse, ihr Bären. Und das ist
ihr
halt,
Bären lieber.
Und das ist halt, also das fand ich so interessant, weil da sind natürlich viele drauf eingegangen dann auch, haben auch Gegenpostings gemacht, ne? Wie heißt er denn, André von Unsere Bulli-Abenteuer und Thorsten Dietz und andere sind dann auch darauf eingegangen, um das mal so ein bisschen zu erklären. Fand ich auch gut. Also, aber was ich so krass finde, ist, der ist halt so im Mainstream, ne? Und Hartl bewegt sich seit längerem in so einem Diskursrahmen, der traditionelle Geschlechterrollen auch so spirituell auflädt und nicht ganz so plump wie... Die Frau gehört hinter den Herd und der Mann hat jetzt was zu sagen und die Frau schweige in der Gemeinde. Es geht ja ein bisschen subtiler, ne? Wie jetzt damit eben so.
Also, ja.
Und gleichzeitig ist dieses Gebetshaus in Augsburg, das steht aber schon auch für Männer-Frauen-Bild, das mit Gleichstellung strukturell, auf einer strukturellen Ebene, glaube ich, nicht so kompatibel ist, um das mal ein bisschen neutral auszudrücken.
Ja.
Und das finde ich halt so, also er kritisiert Feminismus. Das finde ich so interessant, weil er das auf so einer anschlussfähigen Ebene scheinbar macht, ja. Es ist so für Leute, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, so absurd, deswegen muss ich auch so lachen, wenn er von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit spricht. Das ist so, was machst du da eigentlich? So, hä? Aber es funktioniert halt, ne, weil er so in diese Kerbe geht, so uns geht's irgendwie so schlecht. Und dann hat halt André bei Unsere Bulli-Abenteuer hat halt auch nochmal dazu gepostet, auch so ein Karussell-Post und benennt es als antifeministisches Narrativ, Kulturkampf-Rhetorik und so weiter. Also er hat das auch nochmal so aufgezeigt, was und erklärt, warum das alles so, warum das problematisch ist. Thorsten Dietz spricht auch davon, hat davon gesprochen, dass Hartl sich auch weiter radikalisiert und macht auch diesen Kernunterschied klar. Ja, feministische Kritik an Männlichkeit heißt nicht Hass auf Männer, sondern Kritik an struktureller Ungerechtigkeit. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig, um das nochmal deutlich zu machen. Aber erschreckend finde ich schon, dass dieser Post in dieser Community 20.000 Likes hat. Das finde ich schon krass, weil das zeigt, wie anschlussfähig das ist, was er da macht.
Ja, und es ist ja, man sieht das ja häufig auch in den Kommentaren, ne? Also diese Kritik am Patriarchat, dass das dann so genutzt wird, um zu sagen, ja, eigentlich sind wir ja nicht die Täter, sondern wir sind die Opfer hier und dieses Umgekehrte. Also das hatten wir ja auch in unserer Folge, wo wir über die Manosphäre gesprochen haben. Ne? Also das ist ja letzten Endes nur so ein Versuch, das so zu drehen, dass in Wirklichkeit nicht wir Männer, also sich da auch so eine Verbindung aufzubauen mit anderen und da auch so eine dieses, was du meintest mit diesem Gruppenbezogenen, ne? Also da auch sozusagen so eine Gegengruppe aufzubauen.
Ja, genau.
Ihr seid ja gegen uns.
Um das nochmal klar zu benennen, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist für strukturell marginalisierte Gruppen entwickelt worden. Und Männer als Gruppe fallen da schlichtweg so erstmal nicht runter. Und ich finde das auch nochmal so krass, weil er nutzt diesen Vatertag-Rahmen und schreibt dann am Ende Stop the Hate. Und am Ende gibt das dann auch nochmal so diesen frommen Anstrich, weil das dann ja auch nicht so, das ist nicht Menschenliebe, das ist nicht Nächstenliebe. Deswegen müssen wir den Hass stoppen aus unserem christlichen kirchlichen Haltung heraus. Also die Störenfriede, ihr seid das Problem. Wir wollen doch nur alle lieb und nett miteinander sein. Vor 4 Tagen war Muttertag und jetzt ist Vatertag. Jetzt gönnt uns doch mal ein bisschen Bollerwagen und Spaß.
Ich finde gerade auch diese Aneignung von Begriffen wie Stop the Hate, mhm, und dieses mit gruppenbezogener Hass, das finde ich echt krass, weil du meintest ja, es schlägt in so eine Kerbe rein und gleichzeitig benutzt es so Wörter oder Slogans wie so Signale.
Ja.
Und schafft es dadurch eben diese Umkehr zu machen.
Genau, und das finde ich auch nochmal total wichtig, dass das Leute, auch mehrere Menschen da noch so aufgegriffen haben, weil es nochmal deutlich ist zu sagen, das Spielchen Christen, die gendern ja nicht, versus FeministInnen geht halt einfach nicht auf. Also das stimmt so nicht. Ich bin Christin und ich bin Feministin. Ja. Und ein Mann kann das genauso gut sein. Und das hat Thorsten Dietz auch nochmal so klar dargestellt. Dann irgendwie so, ist dein Ego so klein oder irgendwie. Das war auf jeden Fall witzig. Aber ich glaube, Johannes Hartl hat das wahrscheinlich nicht geliked. Aber jedenfalls appelliert Thorsten Dietz ja auch nochmal da an die Männer, dass Männer auch, du kannst auch als Mann Christ und Feminist sein, so, ne? Und weil es geht ja eben auch eben nicht darum, Männer an sich zu kritisieren oder einzelne Männer zu kritisieren, sondern es geht darum, strukturelle Machtverhältnisse namens Patriarchat zu kritisieren. Ja. Und dagegen können wir alle gemeinsam sein und das ist nicht etwas gegen Männer. Und Thorsten Dietz hat nochmal was sehr Interessantes dann rausgezogen auch, denn Johannes Hartl hat halt einen SZ-Artikel über Gender Disappointment genommen und hat halt aber nur diese Überschrift daraus genommen, ja, so eine provokante Überschrift daraus genommen und die dann halt so aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich sind Überschriften manchmal provokant, damit Leute hängen bleiben, um es zu lesen. Aber der Artikel an sich, der endet halt positiv. Aber Hartl benutzt halt nur diese reißerische Überschrift, um zu zeigen, wow, alle sind gegen Männer. So.
Ja, ja, und das ist halt diese Oberflächlichkeit. Ne? Es geht gar nicht um die Inhalte, sondern es geht nur darum, deine Aufmerksamkeit zu kriegen, um dir dann sozusagen meine Interpretation dessen oder meine Umkehr dessen sogar, also du kannst ja dann auch was komplett anderes behaupten. Und es geht nur, und was du meintest mit den 20.000 Likes, es geht um Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.
Exakt, ja. Also wir posten auch nochmal den Artikel von Unsere Bulli-Abenteuer von André dazu in unserer Story oder so bei Stachel und Herz. Ich glaube, Quinten hat da auch das mit regepostet und so. Also wir posten das auf jeden Fall nochmal. Gib dem Like. Geht jetzt nicht alles zu Johannes Hartl. Das verlinken wir nicht in unseren Shownotes, sondern guckt euch direkt die guten Artikel auf Posts auf Instagram an. Gebt denen allen ein Like. Vielleicht schaffen wir ja auch die 20.000. Mal sehen. Das ist auf jeden Fall wichtig, sowas auch rauszunehmen, sowas zu entlarven und das dann auch zu liken und dem Reichweite zu geben. Ansonsten denken nächstes Jahr am Vatertag alle an Johannes Hartl und das wollen wir ja nicht, ne? So, was hast du so gemacht an Vatertag?
Ich war, an Vatertag habe ich Zeit mit der Familie verbracht, aber am Tag danach, am Freitag, am Brückentag.
Oh, dein Vater kam am Vatertag zurück aus West Papua, ne?
Aus Indonesien, also die waren den Molukken. Meine Eltern sind ja jetzt beide in Rente. Mhm. Und nutzen die Zeit, wo sie jetzt noch fit sind, aber nicht mehr arbeiten müssen, um durch die Welt zu jetten.
Und dann waren sie bei eurer Family in Indonesien?
Genau, meine Eltern haben das Privileg, dass sie die Wintermonate, also wo es hier in Deutschland kalt ist, in Indonesien verbringen, im Dorf meiner Mutter. Und wenn es hier warm wird, kommen sie zurück nach Deutschland für 6 Monate. Ach. Aber sind natürlich mitten in der Woche, mitten in die Eisheiligen hinein hier gelandet und dachten sich, scheiße, ist das kalt hier. Aber gut, das wird ja noch besser. Eisheiligen, kennst du doch nicht.
Ja, klar, kenne ich. Kann ich jetzt auch genau sagen, wo es herkommt, von welchen Bauern aus.
Bauernregel, genau. Das ist.
Ja.
Klar, das sagen alle Bauern.
Ja, und in Ruckstuhl haben wir ja viele Bauern, deswegen bin ich ja damit groß geworden.
Ja.
So.
Also,
aber dann,
am
Freitag.
Brückentag, am Freitag, war ich auf der EKD-Tagung Kirche mit Kindern. Es war eine große Tagung in Siegburg.
Ich habe gesehen, wie Thorsten Latzel, unser Präses, dort selbstgebaute Flieger hat, so Papierflieger.
Genau, diese Papierflieger sind, waren so diese Symbole, also das war so bei der Tagung waren ganz viele Papierflieger. Das war auch im Logo drin und so weiter und so fort. Und das.
Ich habe meinen Kaffeebecher umgekippt. Kein Problem, war kein Kaffee mehr drin.
Kein Kaffee.
Nur um das Geräusch jetzt einzuordnen.
Aber jetzt habe ich.
So, jetzt sind alle wieder wach.
Genau, das Motto war aus heiterem Himmel. Und deswegen die Papierflieger. Mhm. Und Publikum dort waren vor allem Erwachsene, da waren auch Kinder, viele, aber vor allem halt diejenigen, die dort waren, waren Erwachsene, die hauptberuflich oder ehrenamtlich mit Kindern in der Kirche arbeiten. Ich habe dort einen Vortrag gehalten, so einen kleinen Wissensimpuls, ging um Vielfalt. Und darum ging es irgendwie darum, wie nehmen wir Kinder wirklich wahr in Kirche und Gesellschaft. Also in ihrer Vielfalt, ihren Fragen, ihrer Würde. Also nicht als Objekt der Fürsorge, sondern als Subjekte, die auch mitbestimmen wollen. Also Stichwort Partizipation, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ich habe über unsere VEM-Menschenrechtskampagne gesprochen, wo es um Kinderrechte geht, habe Beispiele aus unserer weltweiten Arbeit gebracht, von unseren Mitgliedskirchen in Asien, Afrika und Europa. Und was ich toll fand, war die Fragerunde nach meinem Vortrag, weil da waren halt, es war super lebendig, wir mussten dann auch irgendwann einen Cut machen, weil der Slot dann zu Ende war. Und die Leute haben weniger Fragen gestellt, sondern viel mehr erzählt aus ihrer Arbeit. Und haben viele positive Beispiele auch, wo Partizipation von Kindern wirklich funktioniert hat. Also wo die Kinder wirklich Sachen eingefordert haben auch und dann auch ernst genommen wurden, dass dann auch die da auch die Erfahrung gemacht haben, dass es umgesetzt wird und dass sie auch bei der Umsetzung mit partizipieren konnten und dass es dann auch wirklich für alle besser war. Sie sprachen auch darüber, wo es herausfordernd war, wenn Kinder irgendwie Sachen ansprechen, die Erwachsene lieber nicht hören wollen. Und ja, das hat mich wirklich gefreut. Die haben angefangen, so ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und es zeigt ja auch, dass das Thema wirklich sitzt, dass es sehr relevant ist. Vor allem auch, das ist so ein bisschen meine Überleitung zu dem Nächsten, in einer Gesellschaft, die und auch eine Kirche, wo die Demografie eher so ist, dass da viel mehr ältere Leute sind als Kinder. Und wie können wir auch Kinder als wichtige Gruppe ansprechen? Denn genau in dieser Woche kam auch eine neue UNICEF-Studie raus. Also genauer gesagt der letzte Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, wo nämlich gezeigt wurde, vielleicht habt ihr es auch gesehen, wir verlinken das nochmal, dass Deutschland auf Platz 25 von 37 untersuchten Ländern ist beim Wohlbefinden von Kindern.
Aus dem Mittelmaß, oder?
Im unteren Mittelfeld ist Deutschland da. Also die Armutsquote stagniert seit Jahren bei 15%. Also
Armutsquote bei Kindern?
Kinderarmutsquote, genau. Also nicht, da wird es nicht besser, wir arbeiten dran oder was auch immer, sondern es bewegt sich einfach nicht seit vielen Jahren. Bei Bildung nur 60% der 15-Jährigen erreichen Mindestkompetenzen in Lesen und Mathematik. Wir sind da Platz 34 von 41. Und da ist halt besonders krass nochmal der Abstand zwischen Arm und Reich. Also 46% versus 90%. Mindestkompetenzen.
Ja, die reichen Kinder erben ja auch alle wieder und da ist ja auch ein Kreislauf, der strukturell in unserer Gesellschaft ist, der auch nicht durchbrochen werden möchte.
Und das halt, ne, Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nach den USA und China. Und innerhalb Europas ist Deutschland das wirtschaftlich stärkste Land.
Aber
und
das gönnen wir ja nicht allen, sondern nur die hart
schaffen
arbeiten.
Es halt nicht, unsere Kinder ordentlich zu versorgen. Das ist keine Ressourcenfrage in Deutschland, ja, es ist eine Prioritätenfrage. Und es hat ja auch einen Grund, der ist strukturell. Also Kinder und ihre Eltern sind in Deutschland eine Minderheit. An dieser Stelle einen kleinen Buchtipp von Friend of the Podcast, Aladin Emma Falani. Der hat mit Sebastian Kurtenbach und Klaus-Peter Strohmeier
war
ein
ja auch
Buch
schon
geschrieben.
Mit dem Podcast.
Haben wir auch diesen Live-Podcast letztes Jahr gehabt. Kinder, Minderheit ohne Schutz. Und seit vielen Jahren ist es so, dass jährlich viel mehr Menschen in Rente gehen, als eingeschult werden. Also 2024 haben mehr als doppelt so viele Menschen ihren 60. Geburtstag gefeiert, wie Kinder geboren wurden. Und Politik folgt ja Wählermehrheiten, ne? Also die größte Wählergruppe sind eben ältere Menschen. Und das ist einfach Systemlogik. Ja, Kinder wählen nicht, Kinder machen keine Lobbyarbeit. Kinder streiken nicht. Ja, okay, manchmal bei Fridays for Future, aber strukturell haben sie einfach keine Stimme im politischen Sinne. Das System ist einfach so gebaut, dass ihre Interessen systematisch nachrangig behandelt werden in einer Demokratie, wo Mehrheiten entscheiden, weil sie einfach in der Minderheit sind.
Jetzt frage ich mich einmal, weißt du, du warst auf so einer Tagung, dann liest du das jetzt. Kam sowas auch auf der Tagung vor? Weil, also, da könnte Kirche ja jetzt sagen, naja, für arme Kinder, da setzen wir uns ja ein, ne? Für die anderen, die Armen. Aber so die Kinder, die im Kindergottesdienst sind, sind ja eher so, die Friedrich Merz vor Augen hat, wenn er den Wohlstand behalten möchte. Und das ist ja schon auch so, dass Kirche da ja strukturell auch eher dazu beiträgt, dass da jetzt eigentlich nicht so diese Lücke geschlossen wird. Würde ich jetzt einfach mal steil behaupten, da habe ich natürlich keine Thesen jetzt für. Mhm. Aber und da können jetzt auch die einzelnen Leute, die Kinderkirche und so machen, ja auch erstmal nichts für. Es ist ja ein strukturelles Problem, ich meine keine Einzelnen. Deswegen muss sich auch keiner angegriffen fühlen. Und sicherlich gibt es da auch gute Ideen. Aber wenn man dann so daran denkt, ne, also wen haben wir vor Augen bei Kindergottesdienstarbeit und so weiter, sind es ja eher die Oberen so. Weil die anderen, die kommen ja gar nicht in diese Formate rein. Die erreichen wir schon in unseren Kitas und so. Aber da frage ich mich schon gerade so, okay, was trägt Kirche denn dazu bei, dass diese Spaltung da auch aufgehoben wird? Da sehe ich jetzt erstmal mit meinem Laienblick, wenn ich dir so zuhöre, nicht so die große Veränderung.
Also um auf deine Frage zu antworten, ich war ja nicht lange auf dieser Tagung. Ich konnte leider nur einen Vormittag da sein, habe meinen eigenen Vortrag gehalten und halt konnte ein bisschen reinhören auch in andere Inhalte. Leider zeitlich nicht mehr möglich. Und ja, es war definitiv Thema. Also sowohl bei meinem Slot als auch, ich habe noch einen anderen Vortrag gesehen von einer Frau, die Professorin ist an einer Hochschule, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber wo sie eine Studie vorgestellt hat, die sie über 3 Jahre geführt haben, wo es vor allem um Elternbefragung ging. Also was brauchen Familien? Mhm. Was sind so ihre Bedürfnisse? Und ganz viele von den Leuten, die dort eben Kirche mit Kindern machen, haben genau das angesprochen. Also da waren genau sowohl die Leute, die sagen, die Kinder, die bei uns so in der Gemeinde sind, das ist eher ein reicheres Stadtviertel und die haben alle so und so, so, so viele Hobbys, weil ihre Eltern ihnen das ermöglichen können und da sind unsere Probleme ganz andere als diejenigen, die auch auf der Tagung waren, die sagen, meine Gemeinde ist eher in so einem sogenannten Brennpunktviertel und wir haben ganz andere Herausforderungen, was so die Versorgung betrifft und die Bedürfnisse, die Kinder und ihre Familien auch haben. Also es war definitiv Thema. Mhm. Also wie kann Kirche da auch Da geht es ja auch um Partizipation, ne? Also was brauchen die Kinder wirklich? Die das am besten wissen, sind die Kinder und ihre Familien. Und wie kann man die auch mehr einbinden? Also es war definitiv Thema, ja. Und es war definitiv auch Thema, dass Kirche da bisher noch nicht so den Blick für hat. Mhm.
Wo soll sie den auch herhaben, wenn Kirche ihres eigenen Gleichen reproduziert?
Absolut, absolut. Aber das fand ich halt auch ermutigend, weil diejenigen, die da wahrscheinlich mit am meisten in ihrer Arbeitsrealität mit zu tun haben, sind ja nicht die Leute, die in irgendwelchen Gremien sitzen oder im Landeskirchenamt oder in ihrer was auch immer, sondern die Leute, die mit Kindern in der Gemeinde arbeiten.
Ja,
die
und
haben
ErzieherInnen.
Eher ErzieherInnen von kirchlichen Einrichtungen und so weiter. Die sind ja diejenigen, die tatsächlich die Lebensrealität von Menschen in der Gesellschaft am besten kennen.
Ja, voll.
Und deswegen bin ich auch froh, dass es da um die ging.
Ja, schön. Stachelpost?
Yes.
Stachelpost. Also,
unsere jetzt neue Rubrik.
Und wisst ihr was? Wir sind ja auch transparent mit euch, ne? Mhm. Wir haben uns diese Rubrik ausgedacht und haben noch keinen Jingle. Der müsste jetzt reinkommen. Du hast dir überlegt. Ja, genau. Und dann wolltest du das so reinflüstern. Wir machen das jetzt einmal.
Das ist der Jingle, Leute.
Das ist jetzt unser Jingle, der kommt, weil wir haben noch keinen. Und wir geben euch jetzt einen improvisierten Jingle. Und ihr könnt uns Rückmeldung geben, wie ihr den fandet. Und irgendwann wird es einen richtigen geben. Aber wir sind nun mal unserer eigenen Zeit voraus mit der Stachelpost.
Mhm. Okay. Und wir sind vor allem den Creatives.
Volle Kanne. Ja, wir sind auch Singer-Songwriterin. Passt auf.
Stachelpost.
Okay, kommen wir zu Stachelpost.
Also, wir haben Fragen von euch bekommen. Und eine davon stellen wir euch heute vor. Jemand schreibt uns, sie arbeitet in einem Verein, macht Social Media und Bildauswahl und sie sucht klischeefreie, diverse Bilder für Plakate und Publikation. Und dann kommt das Dilemma, soll sie POC abbilden, wenn der Verein eigentlich nur, also POC, People of Color, wenn der Verein eigentlich fast nur weiß ist. Fühlt sich verlogen an, sagt sie, als würde man Vielfalt inszenieren, die nicht wirklich da ist.
Das fand ich ganz
Danke für diese Frage.
Yes. Das fand ich ganz interessant. Ich war letzte Woche ja auf einer Tagung. Und zwar war das in Köln, die Jahrestagung der ÖffentlichkeitsarbeitsreferentInnen im kirchlichen Kontext. Deutschlandweit ist so ein Netzwerk und die haben einmal im Jahr so eine Jahrestagung, die war in Köln. Und ich habe dort zwei Workshops angeboten zum Thema Vielfalt verstehen. Das war auch sehr interessant. Ich glaube, du hast mich gefragt, wie die Tagung war hinterher und ich so, ja, also keine Ahnung, ich war halt da für meinen Workshop. Wenn ich irgendwo auftauche, dann tauche ich da auf, mach mein Ding und dann gehe ich wieder. Was interessieren mich denn die anderen? Nein, Scherz. Ich hatte halt auch nicht so viel Zeit, da zu bleiben, habe so ein bisschen Eindruck gekriegt, fand es auch schade, war eine tolle Tagung. Menschen haben sich mit sehr, sehr vielen interessanten Dingen beschäftigt, wo ich auch hätte sicherlich sehr viel lernen können. So habe ich in der Kaffeepause ein bisschen was gelernt. Das fand auch, war auch ganz, ganz toll. Aber vor allem habe ich halt meinen Workshop gegeben und das war schon interessant, weil da kam genau diese Frage auf. Und deswegen fand ich das auch so schön. Deswegen haben wir die rausgepickt, weil ich das so, weil ich mich erst letzte Woche im Workshop damit beschäftigt habe. Und letztendlich ist es ja so, dass auch viele sagen, naja, man muss halt in den in Flyern und so mehr Vielfalt darstellen. Mhm. Und mir geht's tatsächlich auch so, dass ich oft so denke, ich bin so genervt davon, wenn dann plötzlich auf allen kirchlichen Flyern und so People of Color drauf sind. Und dann komme ich aber als POC in eine Kirche und denke, wow, auf euren Flyern, auf dem Gemeindebrief, überall sind POC. Und dann komme ich in eine Kirche und da ist halt ein ganz weißer, homogener Raum. Ja, und auf den Plakaten sind dann ja nicht nur People of Color, da ist dann auch noch eine Regenbogenflagge und dann ist da auch noch ein Mensch.
Sitzt jemand noch im Rollstuhl?
Im Rollstuhl, genau. So, also ne, man bildet da alles ab und dann findet man aber diese Vielfalt, die einem da ja dadurch auch versprochen wird in gewisser Weise, findet man sie nicht. Hm. Das ist auch erstmal tatsächlich okay, weil wo soll man denn auch anfangen? Ne? Hm. Also man lädt ja damit auch Leute an und sagt, guck mal, ihr seid willkommen. Das Problem wird nur dann daraus, wenn man das eine zeigt und das andere nicht tut.
Ja.
Also wenn zum Beispiel Bilder dargestellt werden und so eine Einladung ausgesprochen wird, aber gleichzeitig keine strukturelle Veränderung stattfindet, beziehungsweise man sich nicht selbstkritisch damit auseinandergesetzt hat.
Ja.
Also ich finde es gut, wenn Bilder und strukturelle Arbeit passiert, aber ich finde es kritisch, wenn Bilder statt struktureller Arbeit passiert.
Ja.
Weil dann wird mir was versprochen, was dann eben nicht erfüllt wird. Dann wird irgendwie gesagt, oh, hier kann sich jeder willkommen fühlen und alle sind willkommen. Deswegen ist für mich nicht die Frage, darf ich das Bild nehmen, sondern was tun wir, damit das Bild auch irgendwann stimmt. Und dann finde ich es okay.
Genau, und es ist auch schon ein bisschen so, du hast es eben schon ein bisschen besprochen, so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also wenn ihr nur abbildet, wer schon da ist, reproduziert ihr die Homogenität, die ihr eigentlich verändern wollt. Mhm. Also dieses Dilemma hat die Hörerin ja auch ganz gut beschrieben. Ne? Also die Frage ist ja bei der Kommunikation von Bildern, man kann mehrere Sachen kommunizieren. Also geht es darum zu zeigen, wer sind wir? Oder geht es darum zu zeigen, wen wollen wir erreichen? Ne? Also Organisationen, die konsequent nur ihre, in Anführungsstrichen, Zielgruppe abbilden, senden damit ja auch eine Botschaft. Und deswegen ist es eben genauso wichtig zu sagen, okay, es gibt so dieses, ich habe das gegoogelt, Aspirationskommunikation.
Was ist das denn?
Ja, also es geht darum.
Ich habe dann gegoogelt. Google hat mir ein ganz schlaues Wort ausgesprochen.
Ja, genau. Ich erkläre es ja jetzt auch. Also
das musst du nicht. Wir sind doch alle akademisch. Alle wissen das.
Aspiration.
Ich weiß das, natürlich.
Aspiration ist das, worauf man zielt. Also was man erreichen möchte. Also wir wollen inklusiver werden.
Ich hätte es nicht mal ableiten können.
Wegen aspirational.
Hm.
Von aspiration.
Hm, ja, klar.
Das, was man sich wünscht, wo man hin will.
Ja, ja.
So, hast du es jetzt verstanden?
Nee.
Aspiration, hast du jetzt verstanden?
Ja, jetzt wo du das erklärt hast,
so, Aspirationskommunikation, wir wollen inklusiver werden, das spiegelt sich in unserer Bildsprache. Hm. Dann gibt es aber auf der anderen Seite, das was du eben geschildert hast, dieses Washing, ja, also Pinkwashing und so weiter, Whitewashing, genau, wäre andersrum, aber halt so dieses, wir schmücken uns mit diesen Federn und tun so, als wären wir es bereits.
Ja, nochmal kurz, es war ein Scherz. Natürlich ist es kein Blackfacing. Liebe Leute, Blackfacing ist was ganz anderes. Da reden wir wieder Anfang Januar drüber. Da wollen auch alle wieder Anfang Januar drüber reden.
Genau. Ich wollte eigentlich nur den Unterschied zwischen Aspirationskommunikation und Washing nennen.
Ich wollte nur ein bisschen Witz reinbauen.
Ja, ja.
Ja.
Ganz gut. Aber okay. Ich finde gerade dieses Unbehagen, was die Hörerin da beschreibt, ist eigentlich, also dass sie ihr Dilemma so beschreibt, ist eigentlich genau der richtige Weg. Das auch
voll.
Zu hinterfragen, was wollen wir denn eigentlich erreichen mit unserer Kommunikation.
Und man kann es dann ja auch nutzen, um strukturelle Arbeit auch anzuschieben. Also wenn Leute dann plötzlich über POC abbilden, Menschen im Rollstuhl, queere POC im Rollstuhl abbilden, dann kann man ja auch fragen, okay, und wie kommen die queeren POC jetzt mit ihrem queer-feministischer Theologie auf die Kanzel?
Mhm.
Oder wo schreibt denn die Person jetzt hier die Andacht auch im Gemeindebrief? Oder wo sitzt sie in Entscheidungsgremien und so weiter? Also man kann es ja nutzen und dann ist okay.
Ja.
Dann macht es weiter. Dann kann man die Leute auch darauf festnageln.
Genau.
Ist auch gar nicht so schlecht.
Also nicht so tun, als wäre man schon am Ziel, sondern als die Bilder auch als Teil einer Richtung verstehen, in die man gehen will.
So ist es. Kommen wir zum Herzchen. Dafür gibt's aber ein Jinglechen.
Etwas fürs Herz.
Wir haben über deinen Stachel, den du reingebracht hast, und wir haben auch über den Vatertag gesprochen. Wir schließen den Kreis. Merkt
ganz
ihr das,
den
Leute?
Vätern
wir haben so richtig roter Faden und so.
Wow.
Wir haben voll Konzept.
Grüße gehen raus an alle Väter.
Genau, denn am Vatertag ist ja noch mehr passiert in der Welt. Nicht nur Bollerwagen und Saufen und nicht nur Johannes Hartels Post,
sondern auch Christi Himmelfahrt.
Sondern auch Christi Himmelfahrt und noch was ist passiert.
Wow!
Nämlich gab es am Christi Himmelfahrt am Vatertag eine große Demo am Brandenburger Tor in Berlin, wo überwiegend Männer zugegen waren, um gegen Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren und da ein Zeichen zu setzen, dass sie als Männer eben Teil der Lösung sein wollen.
So wie Thorsten Dietz das eigentlich eingefordert hat.
Genau.
Johannes Hartel, warum warst du nicht an Vatertag am Brandenburger Tor?
Mit all diesen Männern, die sich dafür einsetzen, dass genau das aufhört, für das du sie, was du ihnen vorwirfst.
Die alle sich nicht angegriffen fühlen wie du.
Ja.
Warum ist das nur so? Warum fühlen die sich alle nicht angegriffen? Also, das ist doch mal die Frage.
Ja.
Johannes, red mit diesen Männern am Brandenburger Tor.
Weil weißt du was, Johannes? Not all men. Manche Männer stehen nämlich auch am Brandenburger Tor und demonstrieren gegen Gewalt gegen Frauen.
Hatten die einen Bollerwagen dabei? Für mich jetzt noch.
Einige hatten bestimmt einen Bollerwagen dabei. Sie
aber
hatten
da saßen
Plakate
dann die Kinder
dabei.
Drin, Picknickdecken.
Das stimmt. Da waren dann die Plakate drin, die sie hochgehalten haben.
Glasdosen. Ein Tupper ist auch nicht gut. So, okay.
Ja, das war das Herz.
Toll.
Fand ich schön.
Freut mich.
Hat mein Herz erwärmt.
Zu Hause. Nichts gegen all die Glasdosen zu Hause haben. Ich schneide auch Obst und Gemüse in Glasdosen.
Ich benutze auch Glasdosen.
Yes, yo, ich wollte nur noch mal kurz.
Für meinen Chia-Pudding.
Oh Gott, ich habe irgendwie so Angst, wenn ich jetzt hier so Witze mache, dass Leute mich falsch verstehen können. Johannes Hartel zum Beispiel. Das war aber alles kein Witz, Johannes Hartel. Das war kein Witz. Das war alles ernst gemeint.
Als ob der unseren Podcast hört.
Vielleicht, ja, jetzt, wo wir so viel über ihn reden. Naja, vielleicht auch nicht. Egal, aber vielleicht hörst du gerade zu, die du den Artikel geliked hast, den Post. Dann nimm dein Herzchen zurück und schick's an uns. André. Uns. An uns. Folg uns für mehr. Bis dahin, alles Gute. Wir lieben euch nicht nur am Vater- und Muttertag, an jedem anderen Tag dieses Jahres, 365 Tage im Jahr und im Schaltjahr 366.
Ich wollte gerade sagen.
Tschüssikowski.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.